Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren und die Bilanz der deutschen Einheit, unser Thema heute mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Guten Morgen erstmal und
hallo,
herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Von Willy Brandt stammt der Satz, es wird zusammen wachsen, was zusammen gehört. War dieser Satz oder ist dieser Satz einer der größeren historischen Irrtümer?
Nö, überhaupt nicht.
Nicht?
Willy Brandt war ja ein sehr schlauer Mann, ein sehr weiser Mann. Er hat ja nicht gesagt, wann das zusammengewachsen sein wird.
Wir können aber davon ausgehen, dass er von einem Zeitraum ausging, der ein bisschen weniger als 30 Jahre umfasst. Oder was denken Sie?
Wahrscheinlich ja. Also ich meine, wir haben alle 1990 in einem Zeitraum gedacht, dass wir glaubten, dass vielleicht dieser Zusammenwachsungsprozess eine Generation dauert.
Ja. Sie persönlich auch? Damals, da waren Sie Anfang 20?
Ich habe ehrlich gesagt damals darüber nicht nachgedacht. Ja, ich meine, ich war Anfang 20, ich war 22,5, als die Mauer fiel. Es war für mich ein befreiendes Erlebnis, und zwar nicht der Mauerfall selbst, sondern die Wochen vorher. Also erst war die Freiheit da, die wir uns selbst erkämpft haben, und dann kam die Einheit. Ich habe nichts verloren durch die Revolution, durch die Wiedervereinigung. Ich habe nur gewonnen. Ich gehöre auch damit zu einer Minderheit in Ostdeutschland. Und insofern stand für mich Anfang der 90er Jahre nicht diese Frage, wann wird es nun irgendwie alles zusammengewachsen sein. Für mich war alles sofort okay.
Wenn Sie ein Gewinner der deutschen Einheit sind und jetzt nochmal auf die Leute gucken, mit denen Sie zusammen damals dieses alte DDR-System bekämpft haben, die anderen nur Verlierer oder auch Gewinner?
Die meisten, die ich kenne, würden sich auch als Sieger bezeichnen oder als Leute, die sagen, ja, das war richtig für mich und für die Leute, die eben für Freiheit sich engagiert haben, ist Freiheit kein Zugewinn, sondern Freiheit ist die Basis dessen, auf dem sich alles andere abspielt. Für die meisten Menschen in Ostdeutschland, und ich glaube nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt, bedeutet Freiheit nur so ein Teil des Lebens, nur ein Zugewinn, und daran scheitert sich dann viel, glaube ich.
Hätten Sie es für möglich gehalten, dass es immer noch 30 Jahre danach dieses Maß an Skepsis und an Fremdheit gibt?
Vor 30 Jahren, 1990, hätten wir, glaube ich, alle nicht gedacht, und auch ich hätte das nicht gedacht, dass uns eben 30 Jahre später immer noch so viele Probleme plagen, dass so viele mit der Demokratie fremdeln, dass so viele ein Problem damit haben, in Freiheit ihr Leben selbst zu organisieren. Also das überrascht mich schon, aber man muss auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist kein ostdeutsches Spezifikum, das beobachten wir überall auf der Welt.
Ostdeutsches Spezifikum, insofern ist es vielleicht, dass es kein Land auf der Welt gibt, das nach diesem Crash so huckepack genommen worden ist wie Ostdeutschland.
Also es gibt kein Land, in dem die Transformation, sprich der Umbau der Marktwirtschaft in diese der Planwirtschaft, Entschuldigung, in die Marktwirtschaft so radikal in einem so kurzen Zeitpunkt erfolgte. Das ist ohne Beispiel. Aber es gibt auch kein Land, in dem die Gesellschaft sozial so abgefedert wurde. Also gleichzeitig, das gehört eben zusammen, aber das hat trotzdem eine ganze Reihe von Problemen gemacht, über die man eben reden muss.
Das Hauptproblem aus Ihrer Sicht?
Das Hauptproblem aus meiner Sicht sind nicht keine sozialen Probleme, sondern kulturelle Probleme. Die Menschen haben nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, sondern die Menschen haben eben auch ihre kulturellen Positionen verloren. Ihre kulturellen, sozialkulturellen Beziehungen in der DDR war um den Arbeitsplatz herum noch viel mehr organisiert, gruppiert, als das in der bundesdeutschen Gesellschaft bekannt ist. Dazu gehörten die Sportvereine, dazu gehörten die Betreuung der Kinder, die Betreuung der alten Menschen. Also das gesamte gesellschaftliche Leben, und mit dem Verlust der Arbeitsplätze und mit dem Niedergang der Institutionen sind auch diese Beziehungen alle kaputt gegangen. Und das haben die Menschen verloren. Und da entstand eine Leerstelle, die nie gefüllt werden konnte.
Ilko Sascha Kowalczuk, unser Gast heute Vormittag, ein Historiker, der seit vielen Jahren für die Stasi-Unterlagenbehörde arbeitet, wobei aktuell Sie deshalb beurlaubt sind, weil Sie an einer Biografie schreiben. Über wen?
Über Walter Ulbricht, einer der interessantesten Figuren in der deutschen Geschichte, in der europäischen Geschichte, über den es interessanterweise bisher zwar Biografien gibt, aber keine wissenschaftliche Biografie.
Haben Sie in der Recherche irgendwas Sympathisches über den gefunden?
Weitaus mehr, als viele glauben werden. Ich meine, das ist ein Mann, der aus einfachsten Verhältnissen in Leipzig sich emporarbeitet. Und ich bin immer wieder fasziniert, insbesondere in der Arbeiterbewegung, wie Leute es schaffen, mit den doch relativ bescheidenen Ausgangspositionen sich ein unglaubliches Bildungsniveau zu erarbeiten.
Das hatte er?
Absolut.
Das hat sich rhetorisch aber nicht so vermittelt, wenn man ihn hat reden hören.
Na gut, aber auch wenn Sie sich heute manche Spitzenpolitiker anhören, das sind auch nicht alles Schüler von Walter Jens. Er war eine der Reizfiguren im Kalten Krieg. Er war der Erbauer der Berliner Mauer. Er hat ein ganzes Volk in Haftung, präventiv in Haftung genommen, in Knast eingesperrt. Das ist gar keine Frage. Aber nur deshalb gewissermaßen zu behaupten, er wäre ein Dummkopf gewesen, damit macht man sich das zu einfach, sich jahrzehntelang vom Dummkopf regieren zu lassen, das würde ja auch diejenigen, die da von ihm regiert worden sind, gewissermaßen so Dummköpfe erklären.
Also um das klarzustellen, Dummkopf habe ich nicht gemeint. Ich habe gefragt, ob er irgendwas Sympathisches hatte. Und ansonsten wird er ja in die Geschichte eingehen, ist schon in die Geschichte eingegangen, als derjenige, der diesen legendären Satz gesprochen hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ja, er wird vor allen Dingen in die Geschichte als derjenige eingehen, der eben das kommunistische Regime im Osten Deutschlands errichtet hat und dort mit Terror in den 50er Jahren regiert hat. Aber eben zu einer Biografie gehört eben weitaus mehr. Und als Historiker bin ich gehalten, wenn ich mir die gesamte Biografie anschaue, eben nicht, sagen wir mal, sein Wirken aus den 50er und 60er Jahren in seine Jugend, in seine Kindheit zurückzuprojizieren. Ich kann da durchaus auch sympathische Züge an der Persönlichkeit von Walter Ulbricht entdecken. Lassen Sie sich überraschen.
Okay, wann kommt das Buch raus?
Ach, wenn ich das jetzt verrate, dann setze ich mich selber unter Druck.
Ach so, also Erscheinungsdatum steht mit anderen Worten
noch nicht fest. Ich schreibe dran, aber es wird sehr umfangreich.
Wenn wir uns zurückerinnern, 70er Jahre, damals hat Honecker diesen Walter Ulbricht gestürzt. War das insofern auch eine Lebensniederlage, weil von diesem Bruch dieser Mann sich auch nie mehr erholt hat?
Na gut, also ich meine, der Mann war ja alt, das darf man nicht vergessen, für damalige Verhältnisse. Der ist also zurückgetreten mit 78 und damals waren 78-Jährige in einer anderen körperlichen Verfassung, als das heute 78-Jährige sind. Also da gab es auch nicht mehr zu erholen. Aber man muss auch daran erinnern, Ulbricht ist gestürzt worden, weil er eine Reformpolitik betrieb und weil er eine Annäherungspolitik an die Bundesrepublik Deutschland betreiben wollte. Also er ist mit nicht von einem Reformer Honecker gestürzt worden, sondern er ist gewissermaßen von dem Reaktionär Honecker gestürzt worden, der sich dann, als er selbst Chef war, auf einmal anfänglich als Scheinreformer zeigte. Das dauert ja auch nicht lang.
Wobei, verzeihen Sie, wenn ich mich richtig zurückerinnere, diese Geschichte Honecker-Ulbricht wurde in Westdeutschland fast andersrum erzählt.
Ja, dafür kann ich ja nichts, dass das in Westdeutschland anders erzählt wurde. Es gibt ganz viele Geschichten, die anders erzählt wurden. Also es wird zum Beispiel auch immer so getan, als wenn das berühmte Karlsschlag-Plenum von 1965, als es so ein Backlash gab gegen die Reform, als wenn das von Ulbricht inszeniert worden wäre. Tatsächlich hat das Honecker und seine Crew inszeniert. Der Hintergrund ist der, nach dem Mauerbau hat sich Ulbricht angefangen, vom Parteiapparat, von den Ideologen zu sozusagen etwas in Distanz zu gehen und hat einen technokratischen Apparat im Staatsrat aufgebaut mit jungen Leuten. Das passte nicht nur Honecker und seiner Crew nicht, das passte übrigens Moskau auch nicht.
Ihre ganz persönliche DDR-Vita, DDR-Biografie, wir gehen zurück in die 80er Jahre. Sie haben damals 12 Jahre alt etwas gemacht, was aus heutiger Sicht kaum vorstellbar ist. Sie haben eine Verpflichtungserklärung abgegeben. Was ist damals passiert?
Genau, es war 1979, ich war 12 Jahre alt. In der DDR sind zu dieser Zeit sehr stark militärische Berufe gesucht worden, also Nachwuchs dafür. An allen Schulen gab es so Werber und alle Schulen in der DDR mussten Quoten erfüllen. Aha. So und so viele Leute für die Armee und für alle anderen bewaffneten Organe. Und ich habe mit 12 Jahren, ich bin in einem Elternhaus erzogen worden. Mein Vater kommt eigentlich aus der katholischen Ecke, ist dann aber zum Konvertit geworden und war Kommunist und hat mich sehr im Sinne des Systems erzogen. Und ich habe mit 12 gesagt, okay, ich will Offizier der NVA werden. Mhm. Und normalerweise hat man so eine Verpflichtung erst mit 14 abgegeben. Aber die Genossen haben sofort gesagt, okay, da haben wir jemanden, den müssen wir festhalten. Und mit 14,5 habe ich gesagt, ach, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch nicht, ich glaube, ich bin nicht so der richtige Typ für die Armee. Und ich dachte, damit ist der Fall erledigt. War der aber nicht, weil die Genossen auch an der Stelle keinen Spaß verstanden haben. Auch mein Vater hat keinen Spaß verstanden. Und dann haben die mich anderthalb Jahre lang bearbeitet und haben immer wieder gesagt, okay, du musst jetzt das aber wehren. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, ich will das nicht. Und nach anderthalb Jahren haben sie mich entlassen. Meine Zukunft in diesem Land war beendet. Man hat mir prophezeit, ich würde über kurz oder lang im Knast landen. Meine Mutter war bei dem letzten Gespräch dabei. Da hat man mir gesagt, wissen Sie, was Sie diesen Staat schon an Ausbildung gekostet haben? Und ich habe gesagt, nee, das weiß ich nicht, schreiben Sie mir eine Rechnung und ich werde diesem Staat das zurückzahlen.
Sie durften kein Abitur machen und Sie landeten dann als Pförtner in einer Fischereifabrik.
Fischereiinstitut.
Und oder Forschungsinstitut und hatten in dieser DDR keine Perspektive. Haben Sie überlegt zu flüchten? Nee. Haben Sie überlegt, einen Ausreiseantrag zu stellen?
Habe ich nicht, aber wie gesagt, ich war ja sehr jung. Ich hatte jetzt so meine Dellen weg. Ich musste mich davon natürlich auch erstmal holen. Wenn man also mit 15 gesagt bekommt, du hast hier keine Zukunft mehr, das ist nicht wirklich witzig. Ich wurde sozusagen in eine Ecke gedrängt, in eine Ecke gestellt, in der ich mich selbst nicht sah, nämlich als Staatsfeind. Ich dachte ja, ich bin der bessere Sozialist, ich bin der bessere Linke. Das habe ich auch noch viele Jahre gedacht, weil ich dachte, das sind die Verbrecher, das sind die Verräter, die müssen weg. Und ich habe einen Stellvertreterkonflikt geführt mit meinem Vater und habe mir dann auch so gedacht, okay, also dieses Land gehört auch mir, das gehört nicht meinem Vater, das gehört nicht den alten Säcken dort oben im Politbüro. Und deswegen werde ich versuchen, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich in diesem Land etwas ändert. Ich hatte nie daran gedacht, dass das mal zur Wiedervereinigung kommt. Aber als Berliner, als Ostberliner habe ich natürlich immer zur Hälfte in Westberlin gelebt, weil ich immer wusste, was sich dort abspielte und hatte eine große Sehnsucht nach dem Westen.
Wann haben Sie gemerkt, dass das alles nicht funktioniert und dass das System deutlich stärker ist als Sie selbst?
Die ganze Dimension dessen, was man mir dort angetan hat, ist mir erst bewusst geworden, als mein erster Sohn selber 13, 14 wurde. Und als ich erst sah, wie zerbrechlich man ist, wenn man selber 14 ist, denkt man ja, man ist stark, man. Sozusagen, ja. Nichts kann einen umhauen. Aber als ich dann praktisch meinen ersten Sohn sah, wie er mit 14 ist, erinnerte ich mich. Und da brach das dann alles nochmal herauf. Und vor allen Dingen wurde mir klar, ein Regime, was mit Kindern so etwas macht, ja, das kennt keinen Spaß. Und da gibt's auch im Nachhinein keinen Spaß. Und da erklärt sich dann auch so ein bisschen meine, auch in den 90er Jahren, harte Aufarbeitung dieser kommunistischen Diktatur.
Als Sie dann von diesem System keine Chance mehr bekommen haben, aus den naheliegenden Gründen, haben Sie dennoch noch ein paar Jahre in diesem System verbracht. Wie düster war diese Zeit?
Ich stand am Rand des Systems. Ich versuchte sozusagen irgendwie durchzukommen. Ich hatte unendlich viel Spaß, weil ich in Gruppen, Jugendgruppen war, evangelischen Kirchgemeinden. Wir haben uns sozusagen den Spaß genommen, den uns das Regime nicht geben wollte. Aber wir haben eben auch ganz bewusst am Rand des Systems gestanden und haben über die anderen gelacht. Die anderen waren für uns die Vollhonks, nicht wir.
Die Gewinner und die Verlierer der deutschen Einheit, darüber reden wir mit Ilko Sascha Kowalczuk. Um es nochmal zu sagen, Sie, Herr Kowalczuk, als Historiker, als jemand, der seit vielen Jahren für die Stasi-Unterlagenbehörde arbeitet, Klammer auf aktuell beurlaubt, Klammer zu, sind eindeutig ein Gewinner. Sie haben Familie, Sie haben eine Frau, Sie haben, glaube ich, insgesamt 4 Kinder und Sie können diese Familie ernähren. Das kann nicht jeder, der aus diesem System gekommen ist, von sich behaupten.
Man muss vielleicht auch die Kirche im Dorf lassen. Die meisten Probleme, über die wir in Deutschland reden, da wären die meisten Länder auf der Welt froh, wenn sie aus dieser Fallhöhe über die Probleme reden wollen. Es verhungert ja in unserem Land keiner. Aber es gibt Leuten, denen geht's schlecht, denen geht's nicht gut. In einem reichen Land, das muss man einfach deutlich sagen.
Und es gibt Leute, die von den sozialen Sicherungssystemen abhängig sind. Und das macht ja was mit einem, wenn man nicht mehr gebraucht wird.
Und das ist eins der Probleme im Osten. Wenn man sich überlegt, dass innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, nämlich zwischen 1990 und 1994, ein Drittel aller Menschen im Osten ihren Arbeitsplatz verloren haben und fortan von diesen sozialen staatlichen Sicherungssystemen abhängig waren. Das heißt, die sind in ein neues System gespült worden und ihre ersten Erfahrungen waren sammelten sie mit Institutionen, die sie vorher nicht kannten, Arbeitsämter und Sozialämter, die waren auch in ihrer Biografie nicht vorgesehen. Solche Ersterfahrungen lassen es nur schwer zu dauerhafte Identifikation mit dem neuen System aufzubauen.
Wie ging das mit Ihrem Vater weiter? Sie haben vorhin gesagt, ursprünglich Gläubiger, Katholik, dann glühender Kommunist. Seltsame Kombination, aber bei Ihrem Vater war es so. Was ist aus dem geworden nach der Wende?
Also mein Vater war ein kluger Mann. Also er war ein glühender Kommunist und glühend überzeugt von dem System. Aber er sah auch die Mängel des Systems. So war es nicht. Und als das System unterging am 18. März 1990, da habe ich mir eine Stunde für ihn Zeit genommen und wir sind durch Ostberlin gelaufen. Es war der Tag der ersten freien Wahlen, der Tag des letztendlich großen demokratischen Sieges. Endlich waren freie Wahlen da und mein Vater sagte zu mir, und hast du das alles so gewollt? Und ich sagte, alles ist besser als dein scheiß System, was du hattest. Und mein Vater hat dann nach vorne geschaut, hat versucht, Fuß zu fassen in dem neuen System, hat nicht gejammert und ist dann tragischerweise 2 Jahre später beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Bei Ihrem Schwiegervater lief es etwas anders. Der war gelernter Maurer, der hatte einen kleinen Handwerksbetrieb in der DDR. Der wollte mit der Wende die Ärmel aufkrempeln und loslegen. und ist gescheitert. Warum?
Genau, also er hat auch so eine typische Aufsteigerbiografie nach dem Krieg, wie mein Vater auch, aus einfachen Verhältnissen kommt, hat ihm die DDR eben die Möglichkeit geboten, praktisch aus dem Nichts heraus bis hin zum Betriebsdirektor im Falle meines Schwiegervaters. Und mein Schwiegervater hat dann nach 1990 versucht, diesen Betrieb praktisch als privaten Betrieb weiterzuführen. Und das ist ihm nicht geglückt. Ihn erdrückten die sogenannten Altschulden. Das waren also Buchungsschulden aus der Planwirtschaft, die nach 1990 kurzerhand zu realen Schulden erklärt worden sind, während vielen westdeutschen Käufern von Ostbetrieben das erlassen wurde, ist den Ostleuten das nicht erlassen worden. Irgendwann hat ihn das erdrückt. Es kam zu vielen Turbulenzen und auch er starb. Und in seinem Fall muss man sagen, unter dem Druck dieser neuen Verhältnisse, also auch ein sehr tragisches Ende.
Die Stasi. Fast 100.000 Hauptamtliche, fast 200.000 IMs, das sind die offiziellen Zahlen. Ilko Sascha Kowalczuk, aus Ihrer Sicht, als ein Historiker, der sich mit dieser Stasi intensiv beschäftigt hat, sind die Zahlen richtig?
Ich habe mich in der Tat jetzt jahrzehntelang damit beschäftigt. Die Staatssicherheit ist davon ausgegangen, dass sie am Ende ihrer Tätigkeit knapp 100.000 IMs hatte, also halb so viel, wie Sie gerade gesagt haben.
Ja.
Ich habe mir das genau angeschaut, habe das gegengerechnet, habe mir Statistiken angeschaut und komme zu dem gleichen Ergebnis, dass es also etwa 100.000 inoffizielle Mitarbeiter am Ende der DDR gab. Aber man muss auch nochmal ganz deutlich sagen, wir reden ganz bewusst nicht von der Stasi-Diktatur, sondern wir reden von der SED-Diktatur. Ja. Die SED war für alles verantwortlich und die Stasi war das Schild und Schwert der Partei, war das Instrument der Partei. Wenn wir uns von Anfang an auf die SED so konzentriert hätten, dann hätten wir sie höchstwahrscheinlich 1990 verboten und es hätte nie eine PDS gegeben.
War Erich Mielke im Rückblick als Stasi-Chef der schlimmste von allen?
Es gab ja nicht so viele Stasi-Chefs, es gab ja bloß drei sozusagen. Und da er am längsten seit 1957 an der Macht war, war er natürlich der Schlimmste. Die Frage, die man jetzt eher stellen müsste, ist, war er der schlimmste kommunistische Funktionär in der DDR? Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man ihn da tatsächlich auf Platz 1 setzen würde, ob man da nicht eher Walter Ulbricht und Erich Honecker auf Platz 1 setzen müsste als die Chefs der SED. Ob man nicht fragen müsste, wer war eigentlich immer der Vorgesetzte von Mielke? Das waren ja nicht nur Ulbricht und Honecker, sondern es gab auch noch eine ZK-Abteilung für Sicherheit, die war der Stasi vorgesetzt. Der vorletzte Chef war Egon Krenz von dieser Abteilung, also der auch Dienstvorgesetzter. Aber also Sie sehen schon, wenn man sich so ein bisschen da einarbeitet, wird das alles viel, viel komplizierter. Dann fällt einem Hilde Benjamin ein als Justizministerin, die die Terrorurteile selber mit gefällt hat. Also es ist immer schwierig, so in der Geschichte Rankings zu machen. Und bei den kommunistischen Funktionären mit Blut an den Händen, da würde ich sozusagen sagen, lasst uns lieber ein Sample bilden von denen sozusagen, die man sozusagen in die rote Tonne werfen würde und sagen würde, die waren die Schlimmsten.
Wissen Sie, was von außen betrachtet oder für jemanden wie mich, der aus Westdeutschland kommt und familiär bedingt keine ostdeutschen Kontakte hatte, was für mich nie klar und ersichtlich wurde, warum es in diesem sozialistischen Paradies eine solch brutale Überwachung geben musste? Können Sie mir eine späte Antwort geben?
Das ist relativ einfach. Der Marxismus-Leninismus, der hat praktisch eine Grundidee. Und die Grundidee sagt, es gibt ein historisches Gesetz. Das vollzieht sich vom Niederen zum Höheren. Nach dem Kapitalismus kommt der Kommunismus. Und die Partei, die kommunistische Partei, ist dafür da, diesem Gesetz so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Eigentlich ist es egal, weil es sich sowieso durchsetzt. Aber nun wird das versucht durchzusetzen. Und nun passiert Folgendes. Und das ist eine der Grundkategorien im Marxismus-Leninismus. Es geht um Bewusstsein und um Sein. Und nicht alle haben bereits das Bewusstsein, in diesem neuen Sein angekommen zu sein, also in dieser neuen Gesellschaft. Und denen muss man ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und dafür braucht man die Geheimpolizei. Das hat Lenin vorgeführt und alle anderen kommunistischen Regime, egal wo auf der Welt, immer wieder, weil ein bestimmter Teil der Gesellschaft diesen historischen Gesetzen gewissermaßen nicht folgen will. Das ist Rätsels Lösung.
Und wenn es nicht anders geht, muss man die Leute einsperren oder wenn sie über die Mauer wollen, muss man sie erschießen.
Genau. Das ist sozusagen, das hört sich so simpel an, aber das war ihre Ideologie und das war ihre Ansicht. Die waren auch nichts anderes gewöhnt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das kannten die auch aus ihrer eigenen Biografie, aus der Zwischenkriegszeit. Die fühlten sich immer umzingelt von den Feinden. Da gab es immer Opfer, da gab es immer Blut und deswegen fanden die das selber auch gar nicht so dramatisch, weil das gehörte auch zu ihrer eigenen Biografie.
Ilko Sascha Kowalczuk, der Mann mit den zwei deutschen Biografien, die erste, bis er 22 war, als DDR-Bürger, der letztlich früh in den Widerstand gegen das System gekommen ist, danach als Historiker in diesem neuen Deutschland, seit vielen Jahren der Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Die DDR, ein Unrechtsstaat, ja oder nein? Eine Frage, die aktuell wieder und politisch gestellt wird. Ihre Antwort?
Ich werde mir hier auch nicht im Nachhinein gewissermaßen Lorbeerkränze flechten lassen, die mir nicht zukommen. Ich habe Freunde, die wirklich im Knast gesessen haben, die für ihren Widerstand in den Knast gegangen sind. Das ist nochmal was anderes. Ja. Ich wünschte mir heute im Nachhinein, ich wäre manchmal viel mutiger gewesen. Das ist gar keine Frage. Die DDR war ein Unrechtsstaat, das ist doch gar keine Frage. Zeigen Sie mir mal irgendeine Diktatur auf der Welt, die das Recht nicht bricht, das Recht nicht beugt. Das funktioniert überhaupt nicht. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das Recht, die Rechtsprechung, das ganze Rechtssystem, ein Herrscher Instrument der Kommunisten war der SED. Das war nichts anderes. Und zwar nicht nur das politische Strafrecht. Auch das Familienrecht konnte jederzeit im Sinne der SED gebrochen werden, wenn sie es brauchte. Das Verkehrsrecht. Es gibt SED-Funktionäre, die haben unter Alkohol Leute umgebracht und anschließend sozusagen haben sie nicht mal eine Bewährungsstrafe gekommen. Es ist nicht mal zum Prozess gekommen, sondern weil man gesagt hat, das sind verdiente Genossen. Da soll das nicht passieren. Also man kann das an vielen Ebenen durchziehen. In der DDR gab es am Ende 600 freie Rechtsanwälte. 600 Aha. Rechtsanwälte. Also so viel gibt's irgendwie wahrscheinlich hier in Stuttgart im halben, irgendwie in drei Bezirken zusammen oder so. Ja. Das zeigt alleine die Bedeutung des Rechts. Ich verstehe all diejenigen, die ein Problem damit haben, weil bisher der Begriff Unrechtsstaat an die nationalsozialistische Diktatur gebunden ist, dass die Bauchschmerzen haben. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir die nationalsozialistische Diktatur und die DDR nicht parallelisieren, nicht auf eine Ebene stellen. Das ist gar keine Frage. Da gibt's ganz viele Unterschiede und vor allen Dingen eben auch Unterschiede im Terror, der hier herrscht wird, in den Opferzahlen, im Krieg und so weiter und so fort. Aber Unrechtsstaat als solcher ist ja erstmal nur ein Begriff, da sollten wir jetzt auch nicht so eine riesen Debatte drum machen. Die DDR war für mich ein Unrechtsstaat und eine Diktatur.
Wenn man sich die Bespitzelungspraxis dieser vielen Jahre anguckt, wie sehr hat es eine Gesellschaft auch beschädigt oder möglicherweise sogar zerstört? Beispiel, vor ein, zwei Wochen eine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung. Eine Frau erzählt, wie sie jahrelang vom eigenen Vater, der ihre einzige Vertrauensperson war, von diesem Vater bespitzelt, denunziert und verraten wurde?
Das ist natürlich eine Katastrophe. Was Schlimmeres gibt es nicht, als in der eigenen Familie verraten zu werden. Das sind aber Extremfälle, die auch in der DDR extrem selten vorkamen. Das muss man auch sagen. Das Problem an der Diktatur ist etwas, hört sich etwas paradox an, was vielen vielleicht zunächst gar nicht einleuchten wird. Das Leben in einer Diktatur ist viel einfacher als in einer Demokratie und Freiheit. Solange man sich an die Regeln hält, solange man gewissermaßen die engen Grenzen nicht berührt, nämlich solange man sich nicht berührt, spürt man seine Fesseln nicht, kommt man ganz gut durch. In der Freiheit, und darunter leiden heute im Osten viele, muss man alles für sich selbst organisieren. Das ist also ein Riesenproblem. Und das andere ist, eine Diktatur braucht kein Vertrauen. Dafür hat sie nämlich die Geheimpolizei. Die Omnipräsenz der Geheimpolizei und der SED, ohne dass sie sichtbar waren, ohne dass sie anwesend sein mussten. Denn nämlich nach den Jahrzehnten der Diktatur haben die Leute sich irgendwann angefangen, mehrheitlich so zu verhalten, als wären die immer da. Das heißt, mich persönlich haben Arbeitskollegen oder Nachbarn oder wer auch immer viel mehr drangsaliert als die Stasi, weil die zu mir gesagt haben, halt aber die Schnauze, du bringst uns alle in Gefahr. Diese Disziplinierung, diese Sozialdisziplinierung in dem eigenen sozusagen sozialen Leben, das sind die eigentlichen langfristigen Folgen, mit denen wir uns dann auch rumzuschlagen haben.
Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, die Ossis finden die Wessis auf eine unerträgliche Art und Weise nach wie vor arrogant und den Wessis geht die heftige Ostalgie und die heftige Jammerei der Ossis gewaltig auf die Nerven?
Ja, ich würde Ihnen total widersprechen.
Echt?
Ja.
Warum?
Weil ich solchen Pauschalisierungen immer erstmal widerspreche. Wer sind denn die Wessis? Und wer sind die Ossis? Bin ich ein Ostler? Wenn ich ein Ostler wäre, dann müssten Sie mir ja gehörig auf die Nerven gehen. Machen Sie aber nicht. Mir gehen, wenn wir schon mal dabei sind, eher Ossis auf die Nerven.
Was geht Ihnen da auf die Nerven?
Naja, das, was Sie auch schon so beschrieben haben, so ein bisschen. Aber auch das ist viel zu pauschal. Wissen Sie, die Kategorie des Ostdeutschen und des Westdeutschen sind Erfindungen, sind Konstruktionen. Die Ostler müssen den Westlern ihre Geschichte erzählen. Und dahinter steht der Fremde, der neu hinzugekommene. Der muss dem sozusagen Platzhirsch seine Geschichte erzählen, damit der Platz Platzhirsch darüber dann nachdenken kann, ob er den Neuen, den Hinzugekommenen irgendwie integrieren kann, ob er es will oder nicht. Der muss sich anpassen. Das ist sozusagen ein einseitiger Prozess und dafür braucht man so die Kategorien Ost- und Westdeutsche.
Dieses offenkundig kollektiv beschädigte Selbstwertgefühl der Ostdeutschen. Gibt es dieses in dieser Form oder ist das auch wieder zu pauschal?
Haben Sie den Eindruck, dass ich irgendwie so beschädigt bin?
Bei Ihnen überhaupt nicht.
Genau, und ich habe einen Haufen Freunde, Leute aus ganz unterschiedlichen Positionen, mit denen könnten Sie genauso hier sitzen wie mit mir, da würden Sie genau das Gleiche haben.
Leute, verzeihen Sie, die Teil des Systems waren und die schrecklich darunter gelitten haben, trotz alledem, dass dieses System so sang- und klanglos in den Orkus der Geschichte gewandert ist?
Also natürlich gibt es das. Das Einzige, wogegen ich mich versuche zu wehren oder was ich versuche sozusagen, dass wir mit diesen Pauschalisierungen nicht weiterkommen, sondern dass wir uns erstmal deutlich machen müssen, warum wir von Ost- und Westdeutschen sprechen. Da müssen wir auch akzeptieren, der Westdeutsche ist nur in Ostdeutschland ein Westdeutscher. Woanders ist er nie ein Westdeutscher, sondern da ist er jemand aus Baden-Württemberg oder aus Schleswig-Holstein. Während der Ostdeutsche ist überall auf der Welt immer ein Ostdeutscher. Das ist sozusagen mit dieser Konstruktion. Es gibt viele Leute in Ostdeutschland, die extrem unzufrieden sind. Und da greift eben eine andere Erzählung. Wir müssen eben auch immer wieder im Kopf haben, Millionen Menschen wollten das nicht, was nach 1990 passierte. Viele wollten die Wiedervereinigung nicht, viele wollten die Wiedervereinigung so nicht. Und viele wollten dann, als sie die D-Mark hatten, auch nicht das, was wir unter Transformationsprozess verstehen, nämlich dass alles mehr oder weniger von heute auf morgen sich veränderte. Im Osten änderte sich alles, im Westen gar nichts. Und viele haben dann eben sozial, materiell, aber auch kulturell, das sagte ich ja eingangs heute schon, viel verloren, ihre kulturellen Positionen, die sie nie wiederbekommen haben. Und da ist eine große Leere entstanden, die kann man auch nicht mehr füllen.
Aber verzeihen Sie, dass Sie Freiheit bekommen haben, Demokratie und nicht zuletzt seit 30 Jahren über die Solidaritätsabgabe verdammt viel Geld, spielt alles keine Rolle?
Das spielt theoretisch alles eine sehr große Rolle und da sind wir beide uns ja auch sofort einig. Ich sage ja, ich habe die Freiheit, die Demokratie, einen Rechtsstaat gewonnen. Das ist für mich die Grundlage von allem. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, als Historiker, dass nicht mein Selbstbild und das, was wie ich selber denke, gewissermaßen die Gesellschaft macht, sondern dass die Gesellschaft eben ein bisschen anders tickt. Und da sehe ich eben, dass im Osten für viele die Freiheit eben nur ein Zugewinn war. Die Erwartungshaltung Anfang der 90er Jahre waren enorm und die sind nebenbei sagt ja auch von Helmut Kohl, dem damaligen Bundeskanzler, enorm geschürt worden. Und in dieser Erwartungshaltung lag bereits die Enttäuschungsgarantie gewissermaßen. Das Problem ist, dass die Menschen sich in der Regel nicht daran orientieren, wo sie herkommen aus den Löchern. Sie orientieren sich auch nicht daran, wie es den Polen und Tschechen geht, weil die ähnlichen Ausgangsbedingungen hatten wie sie selbst, sondern sie orientieren sich eben an Stuttgart, München oder Hamburg.
Der Blick des Historikers Kowalczuk in die Zukunft, wenn es das überhaupt gibt, der Blick eines Historikers in die Zukunft. Sie haben sich seit vielen Jahren mit der deutsch-deutschen Geschichte seit 1989 beschäftigt und natürlich auch aktuell registriert, wie die Stimmungslage in Ostdeutschland beispielsweise ist. Dieses Ausmaß an Hass und Wut, vermittelt beispielsweise auch durch bestimmte Pegida-Demonstrationen, wo immerhin Frau Merkel mal an einem Galgen hing. Haben Sie eine Erklärung?
Das ist eine Melange aus unaufgearbeiteter DDR-Erfahrung, unaufgearbeiteter Transformationserfahrung seit 1990, unaufgearbeiteten, unabgegoltenen historischen Traditionen, die aus dem 19. Jahrhundert kommen, also Nationalismus, Antisemitismus, all das ist auch durch die DDR-Geschichte ungebrochen durchgewandert, weil das nämlich vom Regime als nicht existent erklärt worden ist. Und dann jetzt die neuen Herausforderungen durch die Globalisierung und Digitalisierung. Und da sucht sich ein beträchtlicher Teil der Menschen, der im Osten nun gewissermaßen ein Blitzableiter. Das Rassismus ist so ein machtvoller Blitzableiter und die AfD ist nichts anderes als eine rassistisch-völkische Partei. Und viele Menschen im Osten wählen die nicht aus Protest, wie immer gesagt wird. Sie wählen die nicht trotz dieser völkisch-nationalistisch-rassistischen Ideologie, sondern wegen dieser Ideologie. Und das ist ein großer Unterschied. Und das Hauptproblem ist, dass diese Prozente bei den letzten Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen nur die Spitze des Eisbergs sind. Denn tatsächlich gehen diese Haltung nach meiner Beobachtung und nach meiner Kenntnis viel tiefer in die Gesellschaft hinein, als es diese Prozentzahlen angeben.
Das ist eine absolut trostlose Bestandsaufnahme, wenn ich das so zusammenfassen darf, die wenig Hoffnung macht für die Zukunft, weil offenkundig es da ja in Ostdeutschland Demokratiedefizite gibt, die politisch, vielleicht auch medial, ich weiß nicht, ob unterdrückt, in jedem Fall keine große Rolle gespielt haben in den vergangenen Jahren.
Naja, es ist kein ostdeutsches Spezifikum. Schauen Sie sich in unsere Nachbarländer an. Überall haben wir einen starken Rechtspopulismus, einen starken Neofaschismus. Schauen Sie sich an, was sich in Brasilien, Philippinen, in den USA abspielt. In ganz Europa ist das so. Das, was in Ostdeutschland besonders ist, ist der enorme Zeitdruck, unter dem hier zwei Transformationserfahrungen innerhalb von einer Erwerbsbiografie verkraftet werden musste. Erst die 90er Jahre und jetzt die Globalisierung, Digitalisierung, die jetzt ist, entvölkerte Regionen im Osten, überall dort, wo besonders viele Menschen weggegangen sind, ist die AfD besonders stark. Da muss die Politik reagieren. Ich glaube aber auch, wir brauchen als Demokraten und Demokratinnen etwas, um unser Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Wir brauchen etwas, um uns gewissermaßen unter Symbolen versammeln zu können. Und ich glaube, es ist an der Zeit, endlich eine Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 146 Grundgesetz zu verabschieden, hinter der wir uns alle selbstvergewissernd hinstellen können und sagen, wir sind in der Mehrheit. Und dazu gehört auch, die nationalen Symbole unseres Staates endlich wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen und sie eben nicht mehr den Rechten zu überlassen.
Gibt's abgesehen von der Verfassung und den Symbolen etwas, womit Sie uns, was die Zukunft angeht, Hoffnung machen können?
Also jeder, der 1989 erlebt hat, aktiv, wie ein System, das als unüberwindbar galt, fiel, hat nicht das Recht, Pessimist zu sein.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.
Eins gehört.